und die, die ewig leben« von Beatrix Erhardt. Sie steht in dem karg eingerichteten Raum und lässt die Reisetasche neben sich auf den Boden fallen. Dielenboden, ein einfacher Holzschrank, ein kleiner Schreibtisch vor dem einzigen Fenster. Die Fensternische ist einen ganzen Meter tief, so dick sind die alten Mauern. Das Bett ist einem altmodischen Bettkasten nachempfunden, mit hohen Holzwänden an Kopf und Fußende. Der Designwaschtisch mit dem sehr großen Spiegel fällt ihr gleich ins Auge. Wie bitte? Ein Designwaschtisch? Hier im Kloster? Und natürlich das schlichte Holzkreuz über dem Bett, zusammengefügt aus zwei entrindeten Ästchen. Alles sehr geschmackvoll, die Holzmöbel hochwertig gearbeitet, aus geöltem Massivholz. Eine Klosterzelle habe ich mir etwas anders vorgestellt, denkt sie. Am besten gefällt ihr aber der blühende Apfelbaum vor dem Fenster. Tausende zartrosa Blüten verströmen nicht nur einen köstlichen Duft, sie stehen auch für den Frühling, den Neubeginn. Sie seufzt und öffnet den Reißverschluss ihrer Reisetasche, fängt an, den Inhalt ihres Kulturbeutels auf dem Waschtisch zu verteilen, eines ihrer vielen beruhigenden Rituale. Sie schaut auf ihre Hände, sie zittern. Ein Wochenende im Kloster würde ihr guttun, hat sie sich so überlegt, damit es wieder stiller wird im Kopf. So viel ist passiert in den letzten Monaten. Die Umstrukturierung in der Firma, die Fehlgeburt, die Trennung von ihrem Mann, die Kündigung. Sie weiß manchmal gar nicht mehr, was zuerst da war und was das andere bedingt hat. War die Kündigung wirklich dieser große Akt der Befreiung, den sie sich erhofft hatte? Sie ist sich nicht sicher. Sie ist sich über gar nichts mehr sicher. Nora Brenner fühlt sich mit ihren 32 Jahren am Ende, körperlich und seelisch.
»Ich brauche Maschinen, keine Menschen. Leute, die funktionieren.«
Das hat ihr Vorgesetzter ihr nicht nur ins Gesicht gesagt. Er hat es auch vollkommen ernst gemeint. Ein Satz, der fast schon eine philosophische Dimension besitzt. Was aber erstaunlich wäre, denn ihr Abteilungsleiter ist ein Mensch, der von den Qualifikationen und Begabungen her Mittelmaß darstellt. Aber wenn es darum ging, die Wünsche und Pläne des Firmenbesitzers umzusetzen, dann hatte er in ihm den idealen Abteilungsleiter gefunden. Um seinen erreichten gesellschaftlichen und finanziellen Status zu halten, war sich der nämlich für nichts zu schade. Für gar nichts. Sind alle Aufsteiger so? Hatte sie sich oft gefragt. Nach oben buckeln, nach unten treten, oder besser gesagt, nach unten freistrampeln, damit niemand seiner Position zu nahe kommen konnte. Das Schlimmste war, dass er ein Überzeugungstäter war. Er glaubte wirklich, dass er absolut richtig handelt.
»Wir Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung.«
»Wir Führungskräfte und besondere Verantwortung« waren seine Lieblingsworte. Ein Chef, der spätestens um 17.30 Uhr nach Hause ging. Während seine Mitarbeiter im Großraumbüro noch in ihren Verschlägen hockten und weiter schufteten, weil die Arbeit dieselbe blieb, aber weniger Leute da waren, um sie zu tun. Ein Chef, der Vorsitzender des Ortsverschönerungsvereines war und jeden Sonntag in die Kirche rannte, begleitet von seiner Bilderbuchfamilie, die besondere Verantwortung. Nora Brenner blickt auf das Holzkreuz und spürt wieder diese maßlose Wut in sich aufsteigen.
»Fahr zur Hölle, du mieser Heuchler!«
schreit sie das Kreuz an und erschrickt. »Im Kloster fluchen? Das darf man doch nicht.« Als sich die Krankmeldungen häuften, die meisten mit psychosomatischen Indikationen, kam er ins Großraumbüro und zelebrierte brüllend einen Wutanfall. Mit solchen Schwächlingen könne man keine Firma führen, die deutsche Wirtschaft werde deshalb noch den Bach runtergehen. Gut, dass es Leute wie ihn gibt, die den Karren immer wieder aus dem Dreck ziehen. Absolute Stille im Raum. Und da wurde ihr klar, dass er gar nicht der Schlimmste war, sondern alle anderen, die mit im Raum waren und den Mund hielten, wie sie selbst gerade. Von da an begann sie, sich zu wehren, um ihrer selbst willen, aber auch um die Welt zu retten, wenigstens ein bisschen. Das war schon zu viel Idealismus. Andere belasteten sich nicht mit dieser anstrengenden Eigenschaft. Der Betriebsratsvorsitzende war das nur deshalb, weil er als Betriebsratsvorsitzender unkündbar war. Er hatte kein Interesse daran, sich mit diesem Abteilungsleiter anzulegen und dadurch zusätzliche Arbeit aufzuhalsen. Ihre eigene Initiative, mit den Kollegen zu sprechen und zu einer gemeinsamen Haltung gegenüber ihrem Abteilungsleiter zu finden, Fehlanzeige. Alle versteckten sich hinter der Angst um ihren Job. Sie verstand das nicht, denn sie waren viele und er nur einer.
»Was du da machst, ist wie barfuß über Stoppelfeld zu rennen. Du holst dir blutige Füße und sonst nichts.«
So kommentierte ein altgedienter Gewerkschafter aus ihrem Bekanntenkreis. Aber sie konnte nicht anders, wollte nicht anders. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Ihr Abteilungsleiter nahm sie ins Visier.
»Ich brauche Maschinen, keine Menschen. Leute, die funktionieren. Wenn es ihnen nicht passt, dann gehen sie. Draußen wartet eine lange Schlange.«
Bei absolut jeder Gelegenheit musste sie sich diese Sprüche von ihm anhören. Schlimmer aber war, was er sagte und tat, wenn sie nicht anwesend war. Die kleine Controllerin, so wurde sie bald in der ganzen Firma genannt, erst nur vom Chef, dann von allen anderen auch. Im Kollegenkreis war sie jedenfalls schneller isoliert, als sie schauen konnte. Trieb diese Menschen die Angst oder das schlechte Gewissen? Das Ergebnis war jedenfalls das gleiche, Ausschluss aus der Gemeinschaft. Sie konnte nicht mehr abschalten, nicht mehr schlafen, nichts mehr mit Freude tun. Ein Essen genießen, sich mit einem Buch entspannen, mit Freunden ausgehen, nichts bedeutete ihr noch viel. Alle ihre Gedanken kreisten nur noch um die Firma, und eine unsägliche Wut staute sich in ihr auf. So sehr, dass sie manchmal dachte, sie würde nur noch aus Wut bestehen. Und dann wurde sie schwanger. Obwohl sie mit ihrem Mann in der letzten Zeit alles andere als eine harmonische Ehe geführt hatte. Er verstand sie einfach nicht, konnte nicht nachfühlen, was es bedeutete, vom Chef gemobbt zu werden und unter den Kollegen ganz alleine dazustehen. Diese Einsamkeit, die sich bis in die Gedärme frisst. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Appetit hatte sie schon lange keinen mehr.
»Jetzt wird alles wieder gut. Wir schaffen das.«
Er hatte sich so auf das Baby gefreut. Sie selbst war dazu gar nicht mehr richtig in der Lage. Zu erschöpft. Wie in einem Film kam sie sich vor. Aber nicht sie führte Regie, sondern ihr Abteilungsleiter. Neben sich stehen, so fühlt sich das also an. Aha. Und dann nach ein paar Wochen der Abort. Als ob ihr Körper gesagt hätte, »Spinnst du? Das kann ich jetzt nicht auch noch stemmen.«
»Deine Wut hat das Kind getötet!«
Hat ihr Mann sie mit diesem Satz angeschrien oder war sie es selbst? Das Geläut der Mittagsglocken holt sie aus ihren Gedanken. Das Gebimmel tönt so laut, dass es ihr durch Mark und Bein fährt. Stimmt, die Klosterkirche ist ja gleich nebenan. Sie bemerkt, dass sie vor dem Spiegel steht. Ihr Spiegelbild starrt sie mit aufgerissenen Augen an. Moment mal, ist das wirklich nur sie selbst? Oder steht hinter ihrem Spiegelbild noch jemand anderes? Einen Moment lang glaubt sie, eine Frau mit schwarzem Kopftuch zu sehen. Ihr knurrender Magen erinnert Nora daran, dass sie sich im Hier und Jetzt befindet. Ein beruhigendes Gefühl. Sie tritt aus ihrem Zimmer und läuft durch lange Flure mit vielen Türen, die genauso aussehen wie ihre eigene. Der Speisesaal, sinnigerweise befindet er sich im ehemaligen Refektorium des Klosters, liegt einen Stock tiefer im Erdgeschoss.